Liebe Freunde, Hooked on Topic ist wieder da. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hooked on Topic mit mir, dem Robin, und meinem liebsten, wunderbarsten, wohlriechenden und aussehenden Kollegen Thomas Goik. Hallo.
Ja, ich werde ganz rot. Dankeschön. Hallo, freut mich.
Ich muss sagen, ich habe dich so lange nicht mehr gerochen, dass ich das nur noch vermuten kann, dass es noch gilt. Aber ich freue mich darauf. Es ist ja absehbar, dass es vielleicht irgendwann dieses Jahr nochmal so weit ist, dass ich dich ein bisschen beschnuppern kann.
Ja, wir haben uns die letzten Wochen ja sogar schon übers Impfen unterhalten, das potenziell demnächst mal passiert.
Bei mir sogar, ich habe einen Termin, ich freue mich.
Ich bin auf der Warteliste.
Ja, so oder so, es sollte es. Wir sind ja, ne, so, egal ob ihr jetzt auf einer Warteliste seid oder ob ihr in Risikogruppen seid oder nicht. Es ist ja absehbar, dass jeder, der möchte, sich in den nächsten Wochen dann auch impfen lassen kann. Das sind gute Nachrichten am Anfang.
Ja.
Wir reden aber dieses Mal ein bisschen über schlechte Nachrichten in dieser Folge, lieber Tom. denn wir haben uns ein Thema rausgesucht, das sicherlich für viel Leidenschaft sorgt an vielen Stellen. Bei mir genauso. Ich gehe mal davon aus, auch bei dir. Wir möchten nämlich über Sequels, über Nachfolger reden von Videospielen, die so ein bisschen die Erfahrung und die Freude, die man am ersten Teil hat, entweder zunichte gemacht haben, im allerschlimmsten Fall, oder sie in irgendeiner Art und Weise reduziert haben, untergraben haben, die enttäuschend waren. Also ich habe mir jetzt nicht nur Spiele rausgesucht und ein bisschen Notizen zugemacht, die jetzt einfach objektiv scheiße sind. Welche Spiele sind schon objektiv scheiße? Die einfach scheiße sind oder die ich scheiße finde. Sondern ich habe hier auch Spiele drauf, die zwar immer noch Spaß machen können, aber die mich trotzdem enttäuscht haben teilweise.
Ja, ist bei mir ganz genauso. Also oft die größte Enttäuschung kommt ja oft von Spielen, die jetzt nicht unbedingt schlecht sind direkt, sondern einfach, wo du eine bestimmte Erwartungshaltung hast, die durch den Vorgänger etabliert wurde und es oft auch offensichtliche Stellen gibt, an denen man verbessern oder weiterentwickeln konnte. Und das wurde dann enttäuscht. Und da ging es dann irgendwie, entweder ist was nicht gelungen, also irgendein Feature wurde nicht richtig umgesetzt, oder vielleicht auch die Richtung wurde geändert, weil das passiert auch manchmal, dass eine Franchise ihre Richtung ändert mit einem Sequel. Und diese Richtung passt dann eben nicht mehr so richtig oder sie gefällt einfach ganz persönlich nicht. Weil es gibt ja auch Spiele, die sind, das wäre theoretisch nochmal ein komplett eigenes Thema, es gibt ja Spiele, die sind super erfolgreich, die haben aber die Richtung von der Franchise sehr stark geändert. Resident Evil 4 fällt mir da ein. Resi 5 und 6 wären ja nicht ohne 4 entstanden. So.
Genau, und ich fände das völlig valide auch, also ich, ne, wir haben das schon immer mal wieder darüber geredet, ich finde auch, dass Resident Evil 4 einer der besten Shooter ist, die es so gibt, oder besten Actionspiele ist, die es so gibt, aber wenn jemand mir es erklärt würde, dass das halt einer der enttäuschendsten Sequel ist, aus diesen Gründen, würde ich das absolut verstehen können.
Absolut.
Ja, genau. Ich würde einfach mal loslegen, wenn dir das recht ist, Tom. Ich bin mit meiner Liste jetzt auch ganz bewusst, ich habe jetzt nicht so einfach offensichtliche Dinge genommen, die jeder kennt, weil ich da oftmals, wie gesagt, dann keine Connections zu habe. Ich würde einfach kurz ein Beispiel nennen für sowas wie Sonic 2006, ja, ist ja eine super offensichtliche Wahl hierfür, aber ich persönlich war nie Fan von Sonic und habe auch Sonic 2006 nie selbst gespielt, deswegen habe ich sowas jetzt nicht mit drauf. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Aber ich finde, Sonic ist auch eine Reihe, bei der
da könnte man jedes
ist ja jeder zweite Teil, der rauskommt, ist ja hier würde sich qualifizieren, weil weil Sonic hat ja das ganz grundlegende Problem, das ist wieder auch ein eigenes Thema. Sonic hat das ganz grundlegende Problem, dass die Entwickler nie so richtig wissen, was sie von den vorherigen Spielen mit in die nächsten Spiele nehmen. Also sie sind nicht gut darin, zu identifizieren, was gut war, was sich lohnt, weiterzuentwickeln, sondern probieren viel zu oft. Also es passiert schon manchmal, dass sie gute Sachen mitnehmen, aber sie probieren viel zu oft, das Ganze neu zu erfinden. Und das ist was, unter der die Serie sehr leidet.
Ja, absolut. Jedes Spiel ist entweder ein Überraschungshit oder eine Enttäuschung, seltsamerweise. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es keinen Sinn, aber Sonic schafft es.
Ja, also bis auf bei den 2D-Sonics gibt es eigentlich keine so normalen Sonic-Nachfolge, wo du so sagst, ja, das ist jetzt mehr vom Gleichen und einfach gut.
Ja, genau. Das konnte ich leider auch nicht sagen zu einem Sequel von einem Spiel, was ich sehr, 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 sehr gerne mag. Ein Spiel, was okay Reviews bekommen hat, wo auch du so, wo haben letztes Mal drüber geredet, du meinst auch so, ja, fand ich ganz okay, aber hatte auch viele Kritikpunkte. Ich rede nämlich von Castlevania Lords of Shadow, Tom. Das Spiel heißt nicht Lord of Shadows, was ewig verwirrend sein wird, sondern Lords of Shadow.
Lords of Shadows?
Ne, Lord of Shadows? Ich finde, Lord of Shadows ist viel, ich will immer Lord of Shadows sagen, statt Lords of Shadow.
Du nicht? Echt? Nee, ja. Ich finde, Lords of Shadow sagt sich viel besser als Lord of Shadow.
Nee, Lord of Shadows.
Aber du hast auch gerade gesagt, du hattest ja, ich habe gerade verstanden, du wolltest, dass der zweite Teil heißt Lords of Shadows.
Nee. Was ich meinte ist, dass es für mich, also ich will, nicht Lords of Shadows, sondern Lord of Shadows klingt für mich so viel normaler. Also das war quasi
Lord of Shadows statt Lords of Shadow.
Genau, es würde keinen Sinn geben, auch in der Geschichte. Es gibt ja Lords, aber ich finde Lords of Shadows klingt so unsauber. Ich weiß nicht.
Also das du willst mir einen Lord von mehreren Shadows,
ja,
und nicht mehrere Lords von einem Shadow.
Naja, aber genau das finde ich. Ich finde, das sind doch die Shadows. Man sagt doch eigentlich immer, oh, he's coming out of the shadows und nicht he's coming out of the shadow. Weißt du?
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Gespräch.
Das habe ich mir vor 10 Jahren mal in meinem Kopf irgendwie eingeredet, dass das weird ist, und seitdem denke ich das jedes Mal. Und ich wollte es einmal kurz verbalisieren, damit es raus ist, lieber Tom. Lords of Shadow 1, ab und zu schon mal drüber geredet, ist, finde ich, ein ganz, 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 ganz wunderbares Spiel mit einem hervorragenden Soundtrack, einer unendlich wunderschönen Spielwelt, ganz, ganz abwechslungsreich, mit unfassbar weirdem Pacing. Du kämpfst erst 2 Stunden am Stück und dann hast du plötzlich 1 Stunde nur Schieberätsel und dann wie, also es ist komplett seltsam. Aber ich mag es sehr, ich mag die Geschichte sehr, ich mag das Voice-Acting, die Charaktere, das Kampfsystem, die Präsentation. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Lords of Shadow 1. Hab dann auch den Mittelteil gespielt, diesen Mirrors of Fate heißt er, genau.
Den habe ich getestet.
Ja, genau, da haben wir im Demi-Zug auch schon mal drüber geredet. Ich habe dann, glaube ich, die HD-Version gespielt, weil die 3DS-Version hatte ja so richtige grafische Probleme, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Das sah sehr pixelig aus, glaube ich.
Naja, grafische Probleme jetzt nicht unbedingt. Die Performance war nicht die beste.
Das war's, okay.
Das ist sehr viel angenehmer in der HD-Version, ja.
Genau, und das war ein okayes Spiel, aber ist tatsächlich nicht unwichtig für die Geschichte vom zweiten Teil dann. Der einen der coolsten Trailer hat, an die ich mich so erinnere. Dieser Reveal-Trailer von Lords of Shadow 2 wird mir immer auf ewig Gänsehaut bereiten, wo Dracula in seinem Schloss steht und am Fuße dieses gigantischen Schlosses sind Tausende und Abertausende Soldaten und du hast eine langsam anschwellende Musik, wenn er rausgeht und dann explodiert dieser unglaubliche Track explodiert in der Sekunde, wo Dracula nach unten sich teleportiert in die Massen und sie einfach alle abschlachtet und dann gibt's am Ende einen unglaublich coolen Teaser, in dem wir dann Alucard sehen und sehen, dass der Teil von Lords of Shadow 2 ist. Und ich war halt absolut dabei. Und dann hat sich Lords of Shadow 2 als ganz großes Luftschloss herausgestellt. Vollgepackt mit unendlich nervigen Stealth-Sequenzen. Es war nichts übrig von den einzigartigen, den wunderschönen, den bunten Umgebungen vom ersten Teil. Die Story hat diesen unendlich spaßigen und interessanten Cliffhanger aus dem ersten Teil sich geschnappt und das absolut langweiligste daraus gemacht. Lords of Shadow 2 spielt in der modernen Welt zum größten Teil. Es gibt auch Flashbacks, aber zum größten Teil in der modernen Welt und zeigt dort einfach nur die langweiligsten Szenarien, die man sich so vorstellen kann, nämlich halt graubraune Gebäude und eine graubraune Stadt, wo das alles komplett langweilig aussieht, und hat sehr, sehr viel von dem zunichte gemacht, was den ersten Teil überhaupt erst so toll gemacht hat, wie ich fand.
Ja, da konnte die Franchise gar nicht richtig zum Atmen kommen, habe ich das Gefühl, weil Mirrors of Fate war zwar ein Sequel, was auch okay war, aber schon beim zweiten Teil so auf die Schnauze zu fliegen, finde ich krass. Weißt du, ob sich das gut verkauft hat?
Weiß ich nicht. Ich würde aber nicht davon ausgehen, ansonsten hätten wir noch mehr gesehen davon. Also ich glaube,
dieses ansonsten hätten wir mehr gesehen stimmt nicht, weil das ist Konami und zwar kurz vor dem Kojima-Schnitt und danach haben sie ja die großen Spiele nicht mehr gemacht.
Das ist ein guter Punkt. Ja, nee, aber dann das weiß ich leider tatsächlich nicht. Ich sehe hier gerade, Lost Shadow 1 ist sehr erfolgreich gewesen, was ja Sinn ergibt, aber zu 2 sehe ich leider nichts. Nein. Hier, ist das von VG Charts? Ich will kurz sicher, dass es nicht von VG Charts ist.
Ja, VG Charts ist nicht so zuverlässig. Nee, aber ich wollte noch was sagen.
Okay, vergiss es.
Okay, nee, ich wollte noch was sagen zu Mercury's Theme. Das sind ja die Entwickler von Lords of Shadow. Von denen habe ich ja dann später ein Spiel gespielt, was ich sehr mochte, nämlich Metroid Samus Returns. Das Remake von dem zweiten Metroid-Spiel auf dem 3DS. Und bin froh, dass es die noch gibt und dass sie immer noch Sachen machen. Und wir wissen ja momentan auch gar nicht, was sie gerade machen.
Space Lords.
Ja, genau, na, das haben sie ja, Raiders of the Broken Planet hieß das früher, heißt jetzt Space Lords. Kann man ja spielen, ist ein Free-to-Play-Spiel auf Steam, soll nicht so gut sein.
Ich habe es versucht. Ich habe es öfter versucht. Ja. Ja. Es ist okay, aber ist, also in diesem Genre der Loot-basiert, ist es richtig Loot-basiert, ja, so ein bisschen Koop-Spiele, da gibt es so viel bessere.
Also ich kann mir halt vorstellen, dass sie entweder mit Nintendo nochmal kooperieren oder dass irgendwann mal Konami sich wieder fängt und sagt, okay, wir geben auch die Castlevania-Lizenz wieder raus, weil ich finde nicht mal, dass sie ein großes Lords of Shadow machen müssen, weil das ist ja wirklich ein AAA-Spiel.
Ja.
Das hat ja Produktionswerte und geht so in die God of War-pompöse Richtung teilweise. Und könnte mir aber auch vorstellen, dass Mercury Steam einen Sidescroller macht im Castlevania-Universum, nochmal so ein Mirrors of Fate versucht, nur hoffentlich ein bisschen besser. Und jetzt haben sie auch vielleicht ein bisschen was von Metroid und so gelernt, mit dem gleichen Szenario. Ich weiß nicht, ob das was wäre, was dich dann befriedigt, aber es wäre nochmal ein Versuch für Lords of Shadow, weil Lords of Shadow ist ja so eine eigene Castlevania-Reihe.
Genau, ich bin ja kein Castlevania-Fan generell. Ich habe ja wirklich keines der Castlevanias gespielt, bis auf Lords of Shadow, muss man ja wirklich sagen. Ich habe es ab und zu mal versucht, also diese ganz alten, da kriegst du mich gar nicht zu, das habe ich auch mal probiert, aber da habe ich leider gar keine Faszination
Castlevania
für.
Castlevania ist so spaßig, das hast du in zwei Stunden durchräumen.
Ich weiß, aber das spielt sich alles so hakelig und doof.
Das spielt sich überhaupt nicht hakelig.
Ja, doch schon. Es gibt wirklich noch ganz, das ist ein ganz subjektives Ding, dass ich einfach mit Super Nintendo und also NES und Super Nintendo Ära Plattformen oft wenig anfangen kann.
Ja. Also beim NES verstehe ich es ja noch so ein bisschen, aber das SNES-Spiel ist so smooth. Das ist ja eigentlich sogar zu smooth.
Ich will jetzt aber auch nicht ausschließen, dass ich da gerade ein Falsches im Kopf habe. Weil, wie gesagt, ich kenne mich da wirklich nicht so richtig aus.
Ich habe ja Rondo of Blood dann mal probiert, weil ich das auch so hübsch finde und das gerne spielen würde. Aber das ist so schwer.
War das in diesem Ding drin?
In dieser Packung mit.
War das Super Castlevania auch drin?
Nee, aber Super Castlevania ist in diesem Nintendo Online Super Nintendo Angebot.
Ah, okay, dann probiere das mal die Woche aus und guck da mal rein, um sicher zu gehen, dass ich das mal gespielt habe. Aber ich glaube, das hat mir aber auch noch den Einstieg in Lords of Shadow so vereinfacht, dass ich halt gar keine Connection keine Erwartung, also ich wusste ja, was Castlevania ist im Genre. Aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwas machen konnte, um mich abzustoßen und mir zu sagen, oh, was haben sie aus Castlevania gemacht, sondern ich war so komplett, ja, gib mir. Und hab dann was Großartiges bekommen. Und Lords of Shadow 2, also es ist halt so ein vollumfänglicher Fehlschuss. Das ist das Beeindruckende. Die Geschichte ist komplette Scheiße. Das Ending ist so enttäuschend und langweilig. Die Präsentation ist unglaublich enttäuschend und öde. Dieses Gameplay durch diese unzähligen, furchtbaren Stealth-Sektionen ist schlechter geworden. Die Bewegungsoption, also wie du dich durch die Level bewegst, die wurden unübersichtlicher, als sie je waren zuvor. Und da gab es dann ja diverse Informationen noch über die Entwicklung Probleme, die es gab, von anonymen Entwicklern bei Mercury Steam über den Chefentwickler, der wohl so ein bisschen in over his head war und so. Und das ist alles sehr, 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 sehr tragisch. Ich will immer noch den DLC spielen, den ich vor ein paar Wochen das erste Mal entdeckt habe, der gut sein soll.
Wollte ich gerade fragen, Revelations, der DLC, ob du den gespielt hast, aber das hat sich ja dann erledigt. Ich lese übrigens auch gerade, dass es bei Eurogamer mal ein Interview gab mit Enrique Alvarez, dem Director vom Spiel, der gesagt hat, das Spiel hat sich gut verkauft, aber nicht so gut wie der Vorgänger.
Ja, das ist natürlich enttäuschend, wenn du im zweiten Teil. Der erste Teil war ein Luftholen quasi für diese Serie, hätte es sein können. Und dann der zweite Teil ist so, klassisches Beispiel an Uncharted 2, ist so das, wo du gesagt hast, wir machen können. Und dann war es, der erste Teil war anscheinend schon alles, was ihr machen konntet. Und das ist auch gut, aber hätte er nicht zumindest einfach das nochmal machen können?
soll ich da mal ein Spiel nennen?
Mhm.
Ich hatte Lords of Shadow mir übrigens auch aufgeschrieben, aber ich dachte mir schon, dass das von dir kommen wird.
Ja.
Bei mir ist eine Reihe, mit der ich aus der Vergangenheit eine große Verbindung habe, die dann in der Moderne nie angekommen ist. Nämlich Alone in the Dark.
Mhm.
Und Alone in the Dark hat mehrere Sequel, die hier rein können in dieses Segment. Einerseits natürlich das Spiel von 2008, das wir auch komplett bei Time to 3 gespielt haben. Und es war ein sehr guter Time to 3 Run. Also als Let's Play war das hervorragend, weil es ist so scheiße an so vielen Stellen, dann aber auch so faszinierend, weil die ja wirklich spielmechanisch alles Mögliche probiert haben in diesem Spiel. Nichts davon hat irgendwas mit Alone in the Dark zu tun. Das ist auch kein Horrorspiel mehr. Ist einfach nur ein Action-Adventure mit so ein bisschen einem Horrorszenario im weitesten Sinne. Aber eigentlich ist es fast eher so ein Apokalypse-Szenario. Szenario in dem Alone in the Dark. Und ja, geht
so ein
eher
bisschen
so,
Alan Wakey, so dieses Thriller-Horror-Thriller-Ding.
Ja, ich wollte sagen, so ein bisschen hier so in die Sakrileg und wie sie nicht alle heißen, so diese
Mystery-Richtung,
weißt du?
Ja.
Und das mag ich halt nicht. Und das ist dann zwar noch unterhaltsam und lustig, aber dann gab es ja auch 2015, glaube ich, Alone in the Dark Illumination, wo Atari einfach gar nicht mehr wussten, was sie mit der Reihe machen sollten und versucht haben, mit so wenig Geld so viel wie möglich hinzukriegen, was sie natürlich nicht geschafft haben. Und damit war die Reihe tot. Aber tot war sie eigentlich auch schon mit dem Alone in the Dark von 2008 im Sinne von, dass man da keine großen Erwartungen mehr dran hatte, dass da irgendwann mal wieder was Richtiges mit passiert. Und das finde ich schade, weil die ersten drei Alone in the Darks mag ich sehr gern, die sind mir sehr sympathisch, die sind heute nicht mehr gut spielbar. Also selbst wenn man sagen würde, man holt die irgendwie auf aktuelle Plattformen, das würde halt kaum jemand gerne spielen wollen, weil die wirklich sehr altbacken sind. Also Resident Evil hat sich ja das genommen, was Alone in the Dark 1 gemacht hat und hat das sehr viel zugänglicher gemacht. Trotzdem, das Szenario zum Beispiel von dritten Alone in the Dark in der Wildwesternstadt, das ist immer noch heute bei mir, weil das so einen Eindruck hinterlassen hat, auch mit seiner Gestaltung und seiner Musik. Und The New Nightmare war ja dann der vierte Teil zur PlayStation 2-Generation. Da haben sie dann quasi gegenseitig von Resident Evil gelernt und haben ein paar dieser Sachen umgesetzt. Und das ist auch immer noch ein gutes Spiel und vor allem ein hübsches Spiel. Das kann man heute noch spielen. Hat jetzt nicht die beste Story, aber das hat noch seine gruselige Momente und so. Also das ist, finde ich, immer noch sehr gut spielbar. Und da wäre noch so viel mehr drin, theoretisch. Und dann jetzt so zu schauen auf die letzten 20 Jahre dieser Reihe, da war eigentlich nichts mehr. Und das ist sehr schade, weil das würde ich mir mal wieder wünschen. In Alone in the Dark, am besten wieder wirklich Back to the Roots, Cthulhu-Horror. Das sollte ja mal ein Cthulhu-Spiel werden, ein offizielles Lovecraft-Spiel. Und im Wesentlichen ist es jetzt ein inoffizielles Lovecraft-Spiel, das erste Alone in the Dark. Und das wäre so hervorragend, diese Edward Carnby mal wieder zu sehen, eine der Urgesteine der Videospiellandschaft.
Ist Alone in the Dark zu sehr memified worden in den letzten Jahrzehnten?
Ist das
mein Gedanke?
Meme? Echt?
Also,
wegen den Filmen vielleicht?
Ne, genau, das nehme ich halt zusammen. Ich kenne, also Alone in the Dark war so eines dieser frühen, guck mal dieses schlimme Spiel an, Videospiele auf YouTube erinnere ich mich noch, weißt du? Wo eine Zeit lang so jeder, also nach dem Release war, das war auch noch sehr früh für YouTube, aber wo so jeder Alone in the Dark gespielt hat, um zu erzählen, wie scheiße es ist. Und dann kam halt, und die Filme kamen, glaube ich, kurz davor, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 2006 oder sowas. Und ich glaube, in ganz vieler Leute Wahrnehmung heutzutage fand Alone in the Dark quasi nur da statt. Und dann kam ja auch noch dieses Early Access Ding, was ja auch dieses komplett furchtbare Ding war. Also ich würde mich auch sehr freuen, das nochmal zu sehen, bin aber mir auch sehr sicher, dass sie da richtig, also das muss richtig reinhauen. Ich glaube, damit du die Alone in the Dark IP nochmal präsentieren kannst und Leute bereit sind, sich da auf die einzulassen, darfst du dann, also muss es dann auch mal wirklich ein richtig gutes Spiel sein, was halt super eignen würde.
Ja, genau, es eignet sich immer noch, aber Alone in the Dark ist halt nicht die Art Franchise, wo du ein Spiel rausbringst und dann hast du irgendwie 200 YouTube-Reactions von Leuten, die das super geil finden.
Ja,
weil dafür ist es zu alt. Also die meisten Leute, die du heute fragen würdest, würden Alone in the Dark wahrscheinlich gar nicht kennen, was so ziemlich das schlimmste Schicksal einer Reihe ist. Aber ich habe halt ein bisschen Hoffnung, ganz kleines bisschen Hoffnung, dadurch, dass es nicht mehr bei Atari ist. THQ Nordic haben die Lizenz von Alone in the Dark seit 2018, glaube ich. Und das ist nur ein kleiner Schritt nach oben, aber es ist ein Schritt nach oben. Weil sie haben, also das ist ein bisschen merkwürdig, THQ Nordic haben sich diese Lizenz geholt und seitdem nichts damit gemacht, also wirklich gar nichts. Das verwundert mich gerade immer noch ein bisschen, weil ich würde vermuten, dass das ja irgendein Ziel gehabt haben muss. Und dass da vielleicht gerade irgendjemand irgendwo an Alone in the Dark arbeitet. Vielleicht sogar der Originalschöpfer, Frédéric Renal, der macht nämlich immer noch Videospiele.
Was macht denn der so?
Der hat zuletzt so ein Survival-Horror-Top-Down-ISO-Spiel gemacht. Das heißt, glaube ich, einfach nur Dark. Auf Steam gibt es das unter anderem. Das habe ich noch nicht gespielt. Das soll okay sein. muss mal gerade nachgucken, ob das wirklich, ob ich wirklich gerade den richtigen Namen im Kopf. Too Dark heißt es genau. Zwei, also die Zahl wirklich zwei und dann Dark direkt dahinter. Stealth Adventure Horror Game. Das ist von 2017. Das war aber auch das Letzte, was er gemacht hat.
Okay.
Was ja passen würde, weil 2018 war Alone in the Dark bei THQ Nordic. Falls das tatsächlich stimmt, habt ihr es hier zuerst gehört.
Wenn ich halt sage, dass ich glaube, dass das Alone, also ich glaube, THQ Nordic ist nicht der Entwickler, der Publisher, der die Ressourcen in Alone in the Dark reinstecken würde, die es bräuchte, um aus diesem, um aus dieser Franchise diesen, nochmal so ein Revival zu geben, weißt du? Vielleicht bin ich auch zu burnt, einfach mit Gothic und so.
Ja, nee, also das ist, wie gesagt, so große Hoffnung habe ich da ja auch nicht. Also THQ Nordic sind ja jetzt keine Firma, die ich groß mag und bei der ich groß eine Verbindung zu habe, wenn überhaupt eher im Gegenteil. Und das ist, das gibt mir jetzt auch nicht die großen Gefühle, aber es ist trotzdem besser als bei Atari, weil bei Atari würde einfach nichts damit passieren. Oder halt so ein Scheiß wie Illumination. Ich hatte übrigens neulich mal das Ding, ich habe für Mats was aus alten Spielemagazinen rausgesucht. Die Story wollte ich neulich in einem Stream erzählen, habe sie angefangen und dann nicht zu Ende erzählt. Ist mir aufgefallen, als ich nochmal reingeguckt habe. Und da wollte ich was für Mats raussuchen aus so einer alten Mausklick, so einem alten Magazin. Und da war so ein Special zu Horrorspielen und da wurde von Alone in the Dark geredet, dem Urgestein des Genres und wie das vor 9 Jahren quasi das Genre angefangen hat. Und ich hatte so voll die Realisierung, vor 9 Jahren das Urgestein, die Zeitschrift, die ich in den Händen halte, ist 9, 10 Jahre alt. Und ich habe mich sehr alt gefühlt.
Ja, ja, oh boy. Ach ja.
Oh boy.
So viele Leute sind nach 2000 geboren, Tom, und die sind erwachsen und arbeiten.
Ja.
Naja, bevor wir alle noch tiefer in Depression fallen, lass uns doch zum nächsten Spiel kommen, Tom.
Sehr gern.
Ich nehme ein Spiel, was glaube ich, also was auch ein bisschen so meinen Nischeninteressen entspricht, weil ich es einfach am interessantesten finde. Ein Spiel, wo ich mich drauf habe mich eigentlich nicht so richtig drauf gefreut, weil das schon vorher so seltsam erschien, aber ich schaffte dann trotzdem diese Erwartungen noch zu noch zu unterbieten, nämlich Tom Dynasty Warriors 9.
Oh.
Erinnerst du dich noch an Dynasty Warriors 9, lieber Tom?
Na, was heißt erinnern? Ich hab's ja nie gespielt. Ich erinnere mich noch an deine Enttäuschung.
Aber also, der Kontext dieses Spiels ist ja, dass es wirklich was anderes ist für die Serie.
Das Open World Dynasty Warriors.
Ganz genau. Dynasty Warriors ist eigentlich immer so ziemlich das Gleiche, sei das kein Kampfspiel mehr ist, kein One-on-One Tekken-like mehr ist.
Das ist wieder so ein Ding. Das Sequel hat komplett die Reihe verändert.
Ja, das stimmt allerdings.
Es gibt bestimmt Leute, die dachten bei Dynasty Warriors 2, was ist denn das für ein Blödsinn?
Ja, zur Lattern. Das Problem ist, sie haben alles verändert, aber alles schlechter gemacht in Dynasty Warriors 9. Du hast nicht mehr einzelne Level, Dutzende und Aberdutzende mit abwechslungsreichen Optik und die darauf designt sind, dass du von Basis zu Basis hetzt und die befreist und einnimmst und dann zum nächsten Boss musst, dann musst du wieder zurück und jemanden retten und bist halt total auf 180 die ganze Zeit und währenddessen läuft im Hintergrund der allergeilste, weiß ich nicht, wie man das nennt, japanischer Folklore-Rock. Bezeichne ich ihn jetzt einfach
irgendwie
mal
so.
Mit super guter Musik und spektakulärer Grafik dann ja auch. Also sieht natürlich jetzt nicht, wenn du einfach die Screenshots anguckst, wie das hübsche Spiel der Zeiten aus. Aber wenn du irgendwie Dynasty Warriors 8 oder Samurai Warriors 4.2 vor allen Dingen so nochmal spielst, mit den ganzen Effekten und den Gegnermassen, sieht schon echt gut aus. Das ist alles weg. Stattdessen bist du jetzt, wie du bereits gesagt hast, in einer gigantisch großen, offenen Welt unterwegs, in der nichts ist. Es ist wirklich gigantische Leere mit Bäume, mit Wäldern, die aus kopierten Bäumen besteht, was aussieht wie aus so einem Unity Asset Store, also was nicht richtig wie ein Wald aussieht, sondern hier hat jemand mehrere Bäume beieinander hingestellt, um das Baumasset zu zeigen. Wenn das Sinn ergibt. Du mit furchtbar aufgesetzten Crafting und Ressourcensammlerei, wie das halt immer sein muss bei einem Open-World-Spiel. Und dann halt der Kern-Gameplay-Erfahrung, die nicht mehr da war, nämlich einfach gegen Massen und Massen und Massen von Gegnern zu kämpfen, die diese Level vorher bevölkert haben. Denn jetzt ist es natürlich so, dass alles viel weiter verteilt ist. Du kämpfst dann gegen 2, 3 Gruppen von Gegnern, die dann aus, weiß ich nicht, jeweils 1, 2 Dutzend Leuten bestehen. Und das ist dann so ein kurzer Kampf gegen viele Leute und dann ist er vorbei und dann reitest du wieder 5 Minuten, dann ist er wieder eine Gruppe, reitest du wieder eine Gruppe vor. Und das macht überhaupt gar keinen Spaß. Die haben das Kampfsystem komplett verändert, weg von klassischen Kombo-Systemen hin zu, ja, so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an so ein MOBA oder sowas wie Destiny, also so einem Service-Game, wo du einzelne Skills hast, die du auf Knopfdruck auslöst, ja, also du hast dann quasi, kannst dann LB was, glaube ich, halten und dann Y, X, A oder B drücken und eine Attacke ist dann eine, die nach oben geht und die andere ist eine, die nach unten geht und dann gibt es bestimmte Gegner, die gegen bestimmte Sachen schwach sind. Es ist komplett doof, hat mir gar keine Freude bereitet, die Gegner, die Charakterdesigns wurden langweiliger gemacht, weil du jetzt die Waffen freitauschen kannst. Es ist, vorher waren halt die einzigartigen Waffen Teil der Identität der Figuren. Du hattest irgendwie, Samurai Warriors 4.2 fällt mir gerade ein, wo du jemanden spielst, die mit ihrem Schal, ihrem Seidenschal oder Seidentuch und Tanzbewegungen quasi Leute niedermacht. Und hier könntest du dann halt einfach ein Schwert ausrüsten. Und das versaut total auch diese grundsätzliche Fantasie dieses Spiels. Es sieht desaströs aus, es ist so unfassbar hässlich. Es lief komplett furchtbar mit seiner Performance zu Release auf der Basis Xbox One, wo ich es damals gespielt hatte. Ein absolutes, vollumfängliches Desaster von A bis Z, was mich sehr enttäuscht hat, weil es halt lange, ich weiß gar nicht, wie lange war, aber es erschien wirklich ziemlich lange Zeit nach Dynasty Warriors 8. Ich kann hier mal kurz gucken, weil ich glaube, Dynasty Warriors 8.
Ich hab's gerade offen, 5 Jahre.
Ja. 5 Jahre, das ist halt eine ordentliche Zeit, weil Dynasty Warriors 8 ja mehrere erweiterte Versionen bekommen hat. Und da hat man sich echt drauf gefreut. Und dann war es halt dieser absolute Komplettreinfall.
Ja, das ist merkwürdig auf der einen Seite, weil man meint, die Entwickler wüssten da mehr Bescheid drüber, über den Status ihres Spiels. Aber ich glaube, das ist so ein Fall von, okay, wir haben ja diese Idee und auf dem Papier klingt das cool. Aber dann wussten sie halt einfach nicht, wie genau sie das richtig umsetzen können. Und irgendwann bist du wahrscheinlich so tief drin in der Entwicklung, dass du auch nicht mehr umlenken kannst.
Ja.
Und weil ich finde so diese Herangehensweise ja gar nicht verkehrt. Ich finde das ja eigentlich schön, dass sie bei Teil 9 mal gesagt haben, okay, wir probieren mal was anderes und hier ist mal eine offene Welt und mal sehen, wie das so die Dynamik der Reihe verändert. Aber dadurch, dass auch der komplette Rest nicht mehr funktionierte, so nach deiner Beschreibung, ist das halt, also so geht's nicht. Ich glaube, du kannst nicht, ich glaube, wenn du so eine Reihe veränderst, kannst du vielleicht nicht ganz so viel auf einmal heben. Weißt du, vielleicht ist das so ein bisschen das Problem.
Ja, dass sie halt auch das Kampfsystem und alles gemacht haben, das hat mich irritiert. Und dadurch hast du halt dann, ne, vielleicht wäre es dann cooler gewesen, aber da dann nichts so richtig funktioniert, wurde es dann dieses Komplettdesaster. Weißt du, was mich am meisten irritiert daran, Tommel? Dieses Spiel ist jetzt über 3 Jahre alt und dieses Jahr soll Dynasty Warriors 9 Empires rauskommen. Das wurde letztes Jahr, Ende letzten Jahres angekündigt, dass sie nicht Dynasty Warriors 10 jetzt machen, sondern Dynasty Warriors 9 Empires. Die bringen also auch von Dynasty.
Strategiespiel?
Ja, genau, das hat so Strategieeinflüsse. Und das machen sie dann mit 9 und Dynasty Warriors 9 Empires hat dann auch keine offene Welt mehr. Seltsamerweise. Also ich weiß gar nicht, wo sie damit hinwollen. Es gibt auch immer noch kein richtiges Gameplay davon. Es gibt so ein Teaser-Video und dann gibt es so eine PowerPoint-Präsentation von einem Entwickler auf YouTube davon. Du findest diese zwei Sachen. Du findest einen Ankündigungstrailer und ein paarminütiges Video, wo einer der Entwickler oder Producer da sitzt und dir erklärt, was sie jetzt machen. Du hast im Hintergrund so eine PowerPoint-Präsentation. Und ich, warum? Warum bringt man 3 Jahre nach diesem absoluten Megaflop davon noch eine Empires-Version raus? Das ist so schade, Tom, weil diese ganze Franchise, diese ganze Warriors-Franchise so explodiert ist in den letzten Jahren und solche Erfolge feiert, ne, mit der One-Piece-Reihe, mit der Hyrule Warriors-Reihe, wenn man Strikers dazu zählen will, was ich jetzt nicht im Kern tun würde, aber ne, es ist ja ein Beispiel dafür, was Omega Force so alles drauf hat, wenn sie auch ein bisschen was anderes
besuchen. Age of Calamity, Hyrule Warriors.
Genau, da sind richtig tolle Spiele dabei, bald kommt dann ja auch Samurai Warriors 5, was hoffentlich cool wird. Und dann aber zu sehen, wie dieses Kernspiel, dieses Ursprungsspiel dieser Reihe so hinterherhinkt, das ist richtig, richtig, richtig schade.
Ja, das finde ich auch bedauerlich. Das ist ihnen zu wünschen, dass das mit Teil 10, gerade wenn es dann auch der 10. Teil ist, ne, ist nochmal so eine starke Zahl, dass das wieder funktioniert. Und sei es einfach nur ein Return to Form von mir aus, weißt du?
Ja, ja, das werden wir dann in nochmal 5 Jahren wahrscheinlich dann sehen.
Ja, also das Ding ist, bei Omega Force mache ich mir halt nicht Sorgen. Also ich glaube, die können zwischendrin ruhig mal mit einem Spiel komplett auf die Schnauze fallen. Die haben ja jetzt so viele Lizenzaufträge und sowas. Und so viele dieser Spiele funktionieren ja auch, ne? Also Hyrule Warriors Age of Calamity fand ich zwar ein bisschen ermüdend nach einer Zeit, weil die Spielstruktur mir nicht so gut gefallen hat. Aber so, wie sie die Helden umgesetzt haben, wie abwechslungsreich sich die gespielt haben, das fand ich richtig toll. Also da steckte richtig was drin. Und das ist halt schon eher das, was du haben willst. So dieses, na okay, hier funktioniert zwar die eine Sache nicht so gut, aber der auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Pluspunkte. Und bei Dynasty Warriors 9 klingt das so, als ob du das nicht richtig könntest. Du könntest nicht so sagen, ja, aber.
Also ich habe bestimmt Leute, bei denen das so ist. Aber ich persönlich, für mich, konnte es gar nicht. Ich habe es versucht, Tom. Ich habe es wirklich, wirklich versucht. Ja. Ich habe da sogar, nachdem ich die Xbox One X hatte, noch mal das angeworfen. In der Hoffnung, dass sich da was verändert hat. Und dass jetzt irgendwie diese Performance, wenn die besser ist, dass dann auch besser ist, und ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe das dann eine halbe Stunde gespielt und wieder gelöscht von der Konsole, weil ich das wirklich, ich sehe nichts an diesem Spiel, was mich irgendwie fesseln kann. Gerade wenn man dann sich anguckt, wie viele alternative Spiele von diesem gleichen Entwickler man spielen kann.
Ich meine, jetzt kommt ja Samurai Warriors 5.
Freue mich sehr drauf, ja.
Das wird dann hoffentlich in eine andere Kerbe schlagen.
Ja, da wissen, also ich glaube, da wissen wir, dass es das gleiche Kernspiel ist. Da freue ich mich dann einfach sehr, sehr, sehr doll drauf, ja.
Ja, schön. Gut, ich mache mal weiter mit einer Spielereihe, bei der eigentlich gleich 2 Titel hier rein können, nämlich Star Fox. Einerseits wäre da Star Fox Adventures auf dem GameCube, dem ich, glaube ich, böser wäre, wenn danach nichts mehr gekommen wäre. So. Aber das war halt so ein, ne, das hat ja eine Entwicklungshistorie. Mats und ich haben gerade erst auf Time to 3 sowohl Star Fox Adventures als auch Dinosaur Planet angespielt. Und Dinosaur Planet war das N64-Spiel, auf dem Star Fox basiert, hatte ursprünglich gar nichts mit Star Fox zu tun und wurde dann auf Miyamotos Anraten zu Star Fox gemacht. Und du merkst sehr, auch beim finalen Spiel, wie das nicht wirklich alles zusammenpasst. Also die Star Fox DNA wurde da so reingezwängt, obwohl sie da nicht wirklich reinpasst. Und das ist schade gewesen. Und die längste Zeit war dann der Wunsch, ein großes, neues Star Fox zu bekommen. Also wirklich so ein richtiges, so ein richtiger Weltraum-Shooter, so wie es die früheren Teile auch waren. Und zwischendrin gab es dann das 3DS-Remake von Lilith Wars, also dem N64-Teil, und das war super. Und dann lange Zeit nichts, bis wir für die Wii U Star Fox Zero bekommen haben, über das wir ja auch hier bei Hooked schon geredet haben, denn das habe ich ja damals gespielt zu Release und da haben wir hier, ich glaube sogar mit Mats im Podcast drüber gequatscht. Und Star Fox Zero ist richtig enttäuschend, weil da auch wieder was erzwungen wurde, nämlich diesmal die Steuerung, dieser Innovationszwang, auch wieder von Miyamoto, zu sagen, nee, wir müssen hier das Wii U Gamepad benutzen und das muss innovativ sein. Und dann hast du halt Phasen im Spiel, wo deine Kamera, also ne, man ist ja normalerweise Third Person von deinem Flugzeug und du ballerst einfach auf Leute in so einem Rail-Shooter-Level im Wesentlichen. Und dann gab es halt Passagen im Spiel, wo die Kamera nicht mehr Third Person ist auf dem Fernseher, sondern also immer noch Third Person, aber frei bewegt und du kannst sie nicht mehr selbst steuern, sondern sie bewegt sich um ein Objekt drumherum und du siehst dein eigenes Flugzeug wie aus so einer, weiß nicht, aus so einer inszenierten Kameraperspektive, wie aus so einer Wiederholung bei einem Rennspiel. Aber aus der Kameraperspektive kannst du ja nicht aktiv steuern. Und der Sinn war, dass du auf dein Wii U Gamepad guckst, wo nämlich die ganze Zeit die Ego-Perspektive ist von deinem Raumschiff und dann da weiterspielst. Und
ja, es ist,
das ist einfach zu viel. Das ist
es hört so sich so ein bisschen an wie eine Entwicklung, die sich nicht gefragt hat, was können wir hinzufügen durch dieses Ding, sondern was entfernen wir quasi aus der Experience, die mal drin war, und legen wir dann um auf dieses Gamepad-Ding. Weißt du, es gäbe Alternativen, wie du es einfacher machen könntest, einfach mit dem Fernseher, aber weil wir jetzt dieses Gamepad haben, müssen wir das anders machen, obwohl es einfach anders geht. Und es ist weniger so, dass sie gesagt haben, ah, hier ist etwas, was man gar nicht machen könnte auf dem Fernseher, einfach ohne den zweiten Bildschirm. Und deswegen machen wir das. Es hört sich eher an, als ob da ja abgezogen wurde, statt hinzugefügt.
Ja, also ist es ja auch, ist deswegen ja auch der Zwang. Also das ist ja so dieses, die haben sich nicht das Wii U, die Wii U angeguckt und was die Wii U kann und dann gesagt, ah, guck mal, hier habe ich die und die und die Idee, was wir jetzt machen können, was wir vorher nicht machen konnten mit diesem Gamepad. Das sehe ich schon eher bei so einem Spiel wie Zombie U, wo du, wenn du in deinem Rucksack und was raussuchen willst, musst du auf dein Wii U Gamepad gucken. Währenddessen pausiert das Spiel nicht und du musst quasi immer wieder zum Fernseher hochgucken, ob da Zombies sind. Das passt ja super ins Spiel rein. Also das, finde ich, hat dem Spiel was gegeben. Das Spiel funktioniert auch ohne, aber es hat dem Spiel was gegeben. Es hat was hinzugefügt. Und bei Star Fox Zero ist es so, dass es war wirklich eher so dieses, nein, wir müssen das Wii U Gamepad benutzen. Wie können wir das einbauen? Und sie haben, glaube ich, die komplizierteste Möglichkeit gefunden, die möglich war, um es einzubauen. Und das ist sehr schade, denn da ist immer noch die Grundlage von einem guten Star Fox drin. Aber selbst da muss man sagen, die Levels sind jetzt nicht so beeindruckend. Die Story ist noch mal das Gleiche wie bei Light at Wars. Also es ist eigentlich ein Remake von einem Remake von einem Remake. So fühlt sich das an. Das hat man alles schon zigmal gesehen. Da könnten sie auch mal in eine neue Richtung gehen mit. Und dann hast du halt diese Puzzle-Level drin, wo du diesen kleinen Bot steuerst, die auch nicht gut sind. Also da ist sehr viel schiefgegangen bei dem Spiel. Und das ist besonders schade, weil seitdem haben wir keinen Star Fox mehr bekommen. Und auf Zero kann ich sehr wohl zeigen und sagen, an dem Spiel, das Spiel ist schuld daran, dass wir momentan keinen Star Fox haben.
Ja.
Und ich hätte sehr gerne ein gutes Star Fox.
Ja. Es ist sehr interessant, weil es auch aus dieser, in Anführungszeichen etwas dunkleren Zeit für Platinum Games, die ja daran mitgearbeitet haben. Ja. Weil die haben halt Bayonetta 2 gemacht und dann kam Legend of Korra, Transformers. Ich würde sagen, Korra könntest du jetzt mehr sagen, Transformers ist ein solides Spiel, aber halt nicht wirklich eines, was die Level von Platinum erreichen würde.
Ja, Korra genauso.
Ja, genau, aber Korra, Transformers, Star Fox Zero, Star Fox Guards, Teenage Mutant Ninja Turtles. Das sind die Spiele, die sie gemacht haben zwischen Bayonetta 2 und Nier Automata. Was ich ziemlich spannend finde, dass die so umrahmt werden von diesen absoluten Superhits auf einer spielerischen Ebene zumindest.
Wie verrückt doch. Also heute erscheinen mir die Vorstellungen so verrückt, weil wir damals ja. Die Ankündigung von Star Fox war ja super mit den Puppen. Bei dieser Nintendo Direct, wo sie wirklich diesen Stil vom ersten Star Fox so ein bisschen herbeibeschworen haben. Und dann haben wir auch gewusst, okay, es ist Platinum Games, die Könige des Actionspiels. Holy shit, ja. Und dann wurde so ein teilweise sehr schnarchiges Spiel da draus. Wie gesagt, da stecken gute Elemente drin. Man kann mit Star Fox Zero immer noch Spaß haben. Und hatte ich ja auch. Aber das sind so viele Punkte, die unnötig sind, die überkompliziert sind und wie du schon sagst, wo dem Spiel nichts hinzugefügt wurde, sondern eher was genommen wurde. Und das ist das letzte Mal Star Fox war, stimmt nicht so ganz, in Starlink Battle for Atlas gibt es ja einen Star Fox DLC, der einfach ein eigenes Star Fox Spiel ist. Das ist das bessere Star Fox Spiel, was da drin steckt.
Das ist sehr, sehr seltsam.
Das ist wirklich sehr seltsam.
Ich habe so viele Möglichkeiten. Welche wäre denn gerade die spannendste, darüber zu reden? Ich glaube, ich würde mich für eine kontroversere Sache entscheiden. Und zwar ist das jetzt wirklich ein Spiel. Das ist halt wirklich ein Spiel, was nicht schlecht ist. Das ist ein dieser Beispiele von dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ein Spiel, wo es nicht darum geht, dass es einfach ein furchtbares Spiel ist und deswegen enttäuschend ist, sondern es ist enttäuschend, weil der Vorgänger so ein Superhit war und der Nachfolger dann so ein bisschen seine eigene Existenz für mich nicht begründet hat. Nämlich Uncharted 3. Ich habe überlegt, ob ich Uncharted 3 oder Uncharted 4 nehme. Ich könnte Uncharted 4 eigentlich genauso reinnehmen. Ich würde sagen, Uncharted 4 ist das. Ist es. Nee, es fällt mir jetzt schwer zu sagen, was jetzt wirklich besser als das andere ist.
Uncharted 4 ist das deutlich bessere Spiel in meinen Augen.
Ja, genau. Würde ich auch sagen, würde ich dir auch zustimmen. Ich fand aber Uncharted 4 auch sehr enttäuschend, weil es halt dann wiederum einem Entwickler folgte, der auch Last of Us gemacht hat.
Bei Uncharted 4 war ja die Sache, dass wir auch so Story-Erwartungen haben und das heißt A Thief's End. Und
genau.
Irgendwie fehlte mir da die Story-Konsequenz aus dem, was vorher passierte. Also es fühlte sich in der Hinsicht fast ein bisschen feige an, um mal so ein etwas härteres Wort zu benutzen. Spielerisch war das wiederum ein bisschen mehr, ja, als Uncharted bis dahin war und auch cool.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, wenn ich Uncharted jetzt noch mal spielen würde, wo ich weiß, was es ist, mhm, würde es mir besser gefallen als damals.
Ganz genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist bei Uncharted 3 schwieriger zu sagen. Und Uncharted, ja, 3 würde ich hier aber eher sagen, weil yep, Uncharted 3 war halt so eine Überraschung für mich, dass es dann so eine relative Enttäuschung war für mich.
Ja, same.
Weil damit hast du nicht gerechnet, es kam nach Teil 2, aber also zunächst einmal wird Uncharted 3 jetzt durch den Release von Uncharted 4 noch doofer, weil Uncharted 4 die gleiche Geschichte nochmal erzählt, einfach. Uncharted 3 hat halt gesagt, ey, was denn, wenn Nathan Drake so ein bisschen die Konsequenzen erfährt von seinem Abenteuertum und die Leute um ihn rum sagen, man hört doch mal auf und ja, er soll aufhören, aber er will ja nicht ganz. Wäre das nicht interessante Frage?
Und sie waren in
Frage.
Uncharted 3 noch feiger als in 4.
Das stimmt, aber sie sind dann trotzdem halt dabei, also sie haben es trotzdem erzählt. Ja, es war feige, ja, ja, mhm, aber dieser Konflikt war auserzählt. Und dann sagt halt der vierte Teil, was ist, wenn das normal ist, aber jetzt hat er einen Bruder. Mhm. Ach ja. Und deswegen konnte mich dann 4 gar nicht mehr so sehr dann enttäuschen. Aber der dritte Teil, also um das mal wirklich unabhängig von Teil 4 aufzuklabüsern, beim dritten Teil, das Problem ist, existiert auf spielerischer und auf erzählerischer Ebene. Auf erzählerischer Ebene ist es einfach dieses, warum gibt's das eigentlich? Was wird hier jetzt groß dieser Geschichte hinzugefügt? Nicht wirklich viel. Es wird ein interner Konflikt hineingefügt für Nathan Drake, der aber, ne, wie du sagst, immer recht feige davor zurückschreckt, mal wirklich in die Tiefe zu gehen, sondern so ein bisschen immer nur anzudeuten. Ja, vielleicht ist er ja tatsächlich traurig, dass der immer das alles macht und das Schlimme, aber eigentlich nicht. Eigentlich muss es auch nicht sein. Und das große Problem vom dritten Teil ist dann aber, dass es auf einer spielerischen Ebene und inszenatorischen Ebene nicht dieses unglaubliche Pacing und diese beeindruckenden Setpieces vom zweiten Teil in dieser Form replizieren kann. Es versucht es halt zu replizieren. Es versucht es nicht zu überbieten oder anders zu machen, sondern es versucht es zu replizieren, schafft ja, das dann oft auch. Aber im Endeffekt, wenn du Teil 3 nach Teil 2 spielst, das Beste, was du halt darüber sagen kannst, ist, das haben sie gut nochmal gemacht.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der springende Punkt, weil Uncharted 2 war wirklich so ein, okay, wir legen nochmal einen drauf und dann noch einen und dann noch einen zu Uncharted 1. Und Uncharted 3, da bleibt die Linie quasi genau gerade. Und dieses Gameplay, was du angesprochen hast, führt sogar eher in meinen Augen dazu, dass es so einen Schritt nach unten nimmt, weil das Pacing dadurch so kaputt geht.
Und das Ballern war schlechter. Ja. Das wurde dann später auch ein bisschen bereinigt. Es gab tatsächlich wirklich straight up Probleme mit der Steuerung, die ja auch für das Remaster dann verändert wurde. Da gibt's ganz große Analysen von Fans, die die Sensitivität verglichen haben und wie man manchmal Leute nicht trifft, obwohl man auf die zielt, hast du nicht gesehen. Und das hat's dann auch als richtig rausgestellt und das wurde dann auch gefixt für den Re-Release auf der PlayStation 4. Aber das ändert nichts daran, dass Teil 3 so großen Fokus auf seinen Ballern legt, dass es halt teilweise mehr an Teil 1 als an Teil 2 erinnert. Ich hatte in Teil 2 viel seltener das Gefühl von, ach, noch eine Welle und ach, jetzt bin ich wieder in Zerdeckung und schieße auf Gegner. Das ist ein ganz großes Problem von Teil 1 und das ist auch wieder ein Problem in Teil 3 gewesen.
Ja, exakt. Also wirklich dieses sehr durch. Also, wenn sowas passiert in einem Videospiel wie Quake oder so, dann ist das nicht schlimm. Oder in einem Doom.
Ja.
Weil da geht's ums Ballern. So. Aber bei Uncharted steckt noch mal mehr Nachvollziehbarkeit der Welt und sowas mit drin. Und wenn dann du irgendwann merkst, okay, hier kommt aus der gleichen Stelle jetzt zum vierten Mal noch mal ein Gegner oder die gleiche Komposition aus Gegnern, dann wird's halt mechanisch und bricht dann auch mit der Immersion und dem Spiel. Und damit hat Uncharted sowieso ein bisschen Problem, weil es ja die ganze Zeit diesen Kontrast gibt aus Massenmörder Nathan Drake, aber auch Good Guy Nathan Drake. Und das ist das, was wir auch meinen. Daraus hätte man Konsequenzen ziehen können und so, aber haben sie dann halt nicht gemacht. Aber dieses Spielerische ist das, was mich, glaube ich, am meisten erschreckt hat bei Uncharted 3. Das ist so, dass ich das zwischendrin richtig langweilig fand, nachdem ich Uncharted 2 so hervorragend finde. Und dabei, auch da, jetzt sind wir sehr negativ bei Uncharted 3. Uncharted 3 hat ein paar fantastische Momente.
Oh ja.
Dieses Ding in dem Boot, wo das Wasser anfängt zu steigen und du einfach in einem sinkenden Boot bist und da dann raus willst, das ist so beeindruckend immer noch aus heutiger Sicht auch.
Es sieht so, es ist unglaublich, dass es ein PS3-Spiel ist. Wenn du irgendwie das PS3-Remaster davon spielst oder den Port und dann im Kopf behältst, dass das mal auf der PS3 erschien, das ist schwierig zu glauben.
Ja, also das hat durchaus immer noch diese klassischen Uncharted-Momente. Also das ist ja wirklich ein beflügeltes Wort geworden, der Uncharted-Moment.
Voll.
Und das gibt's da auch nach wie vor. Aber halt dazwischen sind immer so diese immer länger werdenden Ballereien und die sind so ermüdend, weil eben auch das Gameplay nicht so gut ist. Also das ist ja nicht so, wenn das Ballern jetzt Spaß machen würde, dann wäre das nochmal was anderes, aber das ist eher so Mittel zum Zweck.
Naja, es macht halt genug Spaß, damit ein perfekt gepacedes Spiel das nutzen kann, um halt spaßige Schießereien zu machen, aber es macht keinen Spaß mehr, wenn die Schießereien der Selbstzweck werden. Und das ist so, so ein bisschen der Unterschied zwischen Teil 2 und 3 gefühlt. Ich hab so ein anderes Spiel auf dieser Liste stehen, was ich mal kurz dazu erwähnen will, was so gut der Vergleich passt, wie ich finde. Uncharted 3 wirkt halt wie so ein God of War Ascension. War jetzt für mich so ein bisschen. Nicht so schlimm. Also nicht ganz
nicht so schlimm.
Aber dieses Gefühl von, sie machen das Gleiche so noch. Also ich fand Ascension noch mal schlechter im Vergleich zu God of War 1, 2 und 3, als ich Uncharted 3 im Vergleich zu Uncharted 1 und 2
finde. Ja, ich glaube, da wäre meine Meinung inzwischen wieder eine andere. Weil ich habe neulich ja Ascension noch mal angespielt für eine Weile.
Aber das habe ich nicht. Siehst du, das habe ich ja nicht.
Für mein Video. Und da war ich so, oh, wie geil.
Ja, es sieht geil aus, aber es ist so ein bisschen das Gefühl von hier.
Mehr vom Gleichen.
Das wirkt erstmal genauso gut wie die Vorgänger. Das soll eigentlich auch genauso gut sein, weil sie machen ja das Gleiche. Aber es wirkt so ein bisschen, als ob es das B-Team gemacht hätte. Als ob sie die gleichen Mechaniken und sowas an die Hand bekommen haben oder so ähnliche. Und auf den ersten Blick auch das Gleiche machen. Aber das Pacing passt nicht so ganz. Die Charaktere sind irgendwie ein bisschen, die Story ist nicht so ganz da. Und dann spielst du es durch und bleibst so ein bisschen, kannst du im Grunde nur mit der Schulter zucken.
Das Ding ist, das Pacing von God of War 3 ist ja schon ein bisschen weird. Also, das ist ja auch sehr frontloaded. Und Ascension, da habe ich es nicht mehr genau im Kopf, wie das über den Verlauf des Spiels passiert. Aber damals war auch so, ich weiß noch, dass ich das auch so in die Kategorie einsortierte, okay, das ist jetzt halt mehr davon. Und wir hatten das jetzt schon sehr viel.
Ja.
Und das ist immer noch gut, aber auch so egal, weil es halt
jetzt
auch ein Prequel
ist. Ohne Story-Kontext, genau.
Genau.
Und Kratos redet nicht mehr aus irgendeinem Grund.
Ja.
Der redet, glaube ich, in der ersten Stunde irgendwie, sagt irgendwie einen Satz oder so.
Er sagt nicht viel, ja. Das ist halt das Ding, wenn du jetzt da ohne Erwartungshaltung rangehst, dann, oder weißt einfach, was es ist, dann ist das auch wieder so ein Spiel, oh cool, das hatte ich jetzt lange nicht mehr, das ist ja richtig cool. Und was die da inszenieren auf der PS3, holy shit. Und vielleicht ginge es mir bei Uncharted 3 genauso, weil ich habe Uncharted 3 jetzt auch seit Release nicht mehr gespielt. Also ist einfach schon eine Weile her.
Ja, ich habe sie schon ein paar Mal noch mal gespielt, auch mit dem PS4 Remaster. Aber ich hatte da tatsächlich immer noch mal die. Also ich würde es tatsächlich, wenn man irgendein Spiel haben will, gerade mit Leuten, die es vielleicht noch nicht gespielt haben, die auch so ein Interesse an so einem Action-Blockbuster-Ding haben, da kann man damit immer noch super viel Spaß haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man das dann überspringen muss oder sowas. Nur halt,
scheinbar ist es ja in der Remastered-Version auch einfach besser, wenn sie Sachen an dem.
Es steuert sich auf jeden Fall ein bisschen besser. Genau, das Problem halt mit dem Pacing und so ist immer noch da.
Ja.
Aber für mich ist da im Kern quasi die Erfahrung, als das rauskam, so ein bisschen im Kopf. So diese Erwartungshaltung nach Uncharted 2, wie die dann so ein bisschen, enttäuscht wieder, fast so ein großes Wort, aber halt zumindest nicht erfüllt wurde.
Robin, ich habe neulich mal, also jetzt ist auch schon wieder 2 Monate her oder so, aber aus einer Neugierde und auch weil ja ein neuer Teil angekündigt wurde, nach langer, langer, langer Zeit, habe ich mal ein Perfect Dark reingespielt. Und zwar erst ins Erste. Und da dachte ich mir so, oh, also, das ist halt einfach alt.
Auf dem N64, das meinst du?
Ja, aber ich habe die Rare Replay-Version gespielt, also schon die HD-Variante. Und da dachte ich mir so, ja, das finde ich jetzt aus historischer Sicht vor allem faszinierend.
Ja.
Aber es spielt sich halt wie ein Spiel von damals und ist einfach ein bisschen gealtert so. Und ich habe die Nostalgie halt nicht für die Spielereihe. Und dann habe ich Perfect Dark Zero gespielt und dachte, oh, das fühlt sich noch älter an. Wie geht das denn?
Also, ja. Ich hab ja auch nur über Rare Replay Erfahrung mit dieser Reihe. Ich war zwar jemand, der sich eine 360 ziemlich zum Launch, der nah am Launch hatte. Aber Perfect Dark habe ich dann auch, sie mit Zero habe ich dann nie ein Interesse dran gehabt, tatsächlich. Und das habe ich dann auch das erste Mal gespielt und ich war auch schockiert.
Du schießt halt in der ersten Stunde auf so viele kleine Futzel-Aliens. Ich weiß überhaupt nicht, wie das entstanden ist auf einer Game-Design-Ebene.
Aber es ist ja egal, worauf du schießt. Also diese Steuerung ist ja, ein Desaster. Also in einer, das ist ja kein Xbox-Launch-Titel, das ist ein Xbox 360-Launch-Titel, Tom. Da gab es Halo 1 und 2 schon viele, viele Jahre. Und wie man da dann sowas veröffentlichen kann, als auf der Konsole, die für Halo bekannt ist, das ist mir ein absolutes Rätsel, Tom.
Es ist mir auch ein Rätsel. Und es sieht auch so weird aus heute. Es hat so diesen, alles glänzt, alles wirkt, als hätte es so ein Metallshader drüber. Nichts sieht natürlich aus. Und ach, also ich habe das halt wirklich mal versucht. Ich habe das so angeschmissen und dachte mir so, na komm, so schlimm kann es ja nicht sein. Und sehr schnell war dann auch die Luft raus, weil das wirklich immer das Gleiche ist und sehr behäbig sich steuert und die Situationen auch einfach nicht spannend sind, in die du da geworfen wirst. Und vielleicht kommt da irgendwie am Ende des Spiels noch der Hammer-Moment und so. Ich glaub's aber nicht so richtig. Also das wurde so outclassed von Halo. Und es ist auch so ein Ding, weil du guckst ja das Spiel an und denkst so, ja, okay, das ist halt auch jetzt einfach schon sehr alt. Und deswegen sind die Animationen vielleicht auch nicht so gut. Und deswegen sieht das so hakelig aus, wenn hier diese Typen mit ihren Jetpacks aussehen, als ob sie in T-Pose aus ihren Geräten fallen, wenn ich sie abgeschossen habe. Und sie haben auch so Bewegungsmuster von einer gemeinen Hausfliege. Und dann gucke ich mir aber halt Halo an. Ja. Was noch älter ist. Und denke mir so, nee, das sah da schon wesentlich besser aus.
Genau.
Wenn und halt vor allem weiß ich ja, dass Rare das können. Das ist ja auch das Komische.
Zero fühlt sich halt wirklich an wie ein Launch-Titel der Konsolengeneration davor. Das ist das, was mich so daran irritiert. Was ich gar nicht nachvollziehen kann.
Ganz viel Bumpmapping. Überall, Spiel bitte. Sieht
so furchtbar aus aus heutiger Sicht.
Es sieht also wirklich furchtbar aus.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also da habe ich dann persönlich keine, also das passt hier absolut rein, weil ich glaube, das hat dann auch das Franchise bis auf Weiteres halt von der Bildfläche verschwinden lassen.
Was umso lustiger macht, dass es Zero heißt.
Freue mich von jetzt an, am Ende steht da, aber jetzt, so, ab jetzt keine Perfect Darks mehr. Ist, glaube ich, auch einer der Kerngründe, warum ich jetzt keinen großen Hype für das neue Perfect Dark empfinden kann, weil das halt meine einzige wirklich erlebte Erfahrung ist mit Perfect Dark, die ich so ein bisschen mitbekommen habe. Also mal gucken, was Microsoft da noch anstellen möchte.
Das geht mir ja auch so. Ich habe ja auch nicht die Verbindung zu Perfect Dark, dadurch, dass mir der erste Teil dann fehlt und abgesehen vom ersten Teil gab es ja dann auch nichts mehr. Und das ist halt heute eine Aufgabe, in einen N64-Shooter noch mal reinzukommen und den wertschätzen zu lernen. Und selbst mit so einer HD-Version von Rare selbst ist mir das nicht so richtig gelungen. Also ich sehe dann zwar, was das damals gemacht hat und so, aber das ist halt so ein Spiel, da komme ich heute einfach nicht mehr so richtig rein.
Ja. Wollen wir noch jeweils einen Titel nennen, Tom? Oder würdest du schon zum Ende kommen wollen, ja? Dann komme ich jetzt zu einem ziemlich offensichtlichen Spiel, aber eines, was hier, finde ich, genannt werden muss, weil es, also es ist eines der wenigen Spiele, was einfach absolute Enttäuschung und auch absolut fehlende Qualität gut zusammenbringt. Wo man schwer, finde ich, sagen kann, ja, es war enttäuschend, aber einfach nur aus subjektiven Gründen ist es eigentlich ein gutes Spiel oder so. Nee, würde ich da tatsächlich nicht sagen. Ich rede von Final Fantasy 13, Tom. Ich möchte, Tom, lass uns über Final Fantasy 13 reden.
Wie wir es schon so oft getan haben.
Aber das habe ich aber auch lange nicht mehr. Also ist, oder? Ich habe schon das Gefühl, Final Fantasy 13 hatte jetzt so 2-3 Jahre Zeit, um ein paar neue Fans zu generieren. Und die Widersprüche waren nicht so wirklich da. Und ich glaube, es wird noch mal Zeit, da reinzugrätschen. Und das kann ich gerade gut machen, weil ich spiele es gerade.
Ja, wir haben zuletzt drüber geredet, als die Xbox-Rückwärtskompatibilität, das Upgrade kam, wodurch das noch mal besser aussah. Und da haben wir es beide, glaube ich, auch noch mal kurz angespielt. Und ich habe es da auch noch mal kurz angespielt. Und nochmal festgestellt, wie geil es einfach immer noch aussieht. Das kann man dem Spiel immer noch nicht wegnehmen.
Wirklich. Also der Kontext, warum ich da gerade drauf komme, ist, dass ich da mit Lucy ab und zu mal reingucke. Weil wir spielen jetzt ab und zu immer mal wieder weiter. Wir mögen es beide nicht, aber es gibt so eine ganz seltsame Faszination.
Das kann ich sehr nachvollziehen.
Dieses Spiel.
Und man kann auch andere Spiele dann besser wertschätzen.
Ja, Lucy hat das damals auch gespielt. Und hatte sich auch das Lösungsbuch gekauft, aber hat dann tatsächlich einfach aufgehört nach dem irgendwie dritten oder vierten Kapitel und kann sich auch davor an fast nichts mehr erinnern.
Was für eine respektable Entscheidung. Also
ja, wirklich.
Applaus an der Stelle.
Sie ist ein stärkerer Mensch, als wir es waren.
Ja, wirklich, ich habe 40 Stunden mit dem Spiel verbracht.
Ja, und dann kam und dann hat sie mich getroffen und jetzt spielst du es wieder. Naja. also wir haben das ab und zu angeworfen und wir sind jetzt im, ich glaube, es ist das dritte Kapitel. Das ist nachdem du bist ja am Anfang in dieser komischen grünen Stadt, wo du dann den Falsier erkundest und dann stürzt du in das Meer, in den See darunter, der dann komplett kristallisiert wird und dann bist du auf dieser wunderschönen Eiskristalllandschaft unterwegs und dann bist du einfach auf dem Müllhaufen. Eine Trash-Heap, eine Weile. Und da sind wir gerade, was sehr demotivierend ist. Und ich gewinne gerade eine neue Faszination dafür, wie einzigartig scheiße dieses Spiel strukturiert ist. Weil ich bin mittlerweile so ein bisschen da angekommen, dass ich das Kampfsystem, glaube ich, ganz gut finde. Durch die Zeit mit Final Fantasy 13.2 vor allen Dingen, wo ich dann auch im Endgame ein bisschen gespielt habe und was ja auch sehr viel schneller losgeht, habe ich dieses Kampfsystem, wenn es alle Optionen dir bietet und herausfordernd wird, habe ich tatsächlich gelernt, wertzuschätzen, Tom.
Also, aber so ging es mir aber damals schon. Also, das Kampfsystem ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so umstritten von Final Fantasy 13, weil ist nicht die gängige Meinung, dass es im Kern ein gutes Kampfsystem ist mit durchaus vielen taktischen Möglichkeiten, das aber 20 Stunden braucht, um anzufangen?
Ja, kann gut sein, das weiß ich gar nicht.
Oder am Anfang kannst du ja wirklich einfach nur A drücken die ganze Zeit.
Es wird halt noch, also ich bemerke gerade, dass es noch absurder wird als das, weil das ist es ja, so ist es, genau, du kannst, naja, eigentlich kannst du halt immer nur A drücken, weil das Einzige, was du ja machst, ist die Rollen wechseln, aber du wirst ja nie so richtig Fähigkeiten auswählen und so, dafür ist das Kampfsystem ja nicht gebaut, ne, sondern du wählst ja eigentlich nur die Rollen aus.
Am Ende musst du ein bisschen individueller eingreifen, aber so richtig habe ich es nicht mehr im Kopf.
Ja, aber wo ich gerade diese neue Faszination gewinne, ist diese Struktur des Spiels, die das Kampfsystem aktiv untergräbt, Tom. Denn du hast ja, wie du gesagt hast, es geht erst nach 20 Stunden los oder noch mehr, weil Kapitel 12 ist es, glaube ich. Und bis dahin hast du nie eine Auswahl über deine Party. Ja, die am Anfang, die führen direkt auf einmal alle Charaktere ein, was auch super faszinierend ist, wenn man gerade Persona 5 spielt und da über 70 Stunden so nach und nach das neue Partymitglied eingeführt wird und Final Fantasy 13 hat wirklich letztlich eine halbe Stunde Zeit und hat dann 7 Partymitglieder eingeführt, wo du hin und her wechselst und das ist hervorragend. Aber du hast nie eine Auswahl, wann du wen spielst, sondern es gibt dir immer vor, wer da gerade zusammen ist. Und dann im dritten Kapitel, am Anfang des dritten Kapitels passiert ist, dass du 2 Charaktere an die Hand bekommst. Also ist auch wieder dann nur 2. Du hast vorher schon wieder mit 3 Leuten gespielt, dann hast du wieder nur noch 2. Total dumm. Du hast dann 2 Charaktere an die Hand, von denen aber keiner die Rolle des sogenannten Commanders einnimmt. In diesem Kampfsystem gibt es quasi 2 unterschiedliche Damage-Stile. Es gibt den Ravager und es gibt den Commander. Und der Ravager treibt die Stagger-Leiste hoch, mit der du Leute halt in eine Stagger-Phase bringst, wo du dann viel Schaden machst. Und der Commander hält sie in der Stagger-Phase. Also um die hochzutreiben, musst du mit dem Ravager angreifen und mit dem Commander musst du angreifen, damit die dann nicht direkt wieder runter crasht und wieder bei 0 ist. Du brauchst also beide, um das effektiv zu machen. Und dann hast du dann ein Areal, wo ein Gegner kommt, den du staggern musst, damit du Schaden machen kannst. Machst ansonsten so wenig Schaden, dass ein Kampf irgendwie 5 Minuten dauert, um ihn zu besiegen. Und du musst ihn dann staggern, dann kannst du den weghauen. Aber um ihn zu staggern, brauchst du einen Commander, weil ansonsten diese Staggerleiste immer wieder resettet wird, bis deine beiden Charaktere abwechselnd angreifen können. Aber es geht nicht, weil du keinen Commander hast. Und dann hast du diesen Gegner und ich konnte das gar nicht fassen. Das ist dann irgendwie eine Viertelstunde, wo du das noch machen musst und dann nicht mehr. Aber in dieser Viertelstunde hast du 3 der frustrierendsten Kämpfe überhaupt, weil einfach das, du weißt, was du machen musst bei diesem Gegner, aber das kannst du sehr aktiv. Ja, nee, kannst du nicht, du hast keinen Commander. Und das ist halt unglaublich, Tom. Das verstehe ich nicht, wie man sowas entwickeln kann, wie man aktiv diese Sachen einführt auf eine verwirrende Art, um dich weiter zu verwirren, um dir dann 3 Stunden später zu erklären, was du eigentlich machen musst, was du vorhin nur nicht machen konntest. Das ist insane. Falls es gerade einen etwas seltsamen Cut gab, lag das daran, dass wir die Aufnahme nur einmal kurz neu starten mussten. Falls nicht, dann habe ich das hervorragend wegeditiert, aber falls irgendwie ein Satz abgeschnitten wurde von Tom oder so, dann lag es daran. Dann wisst ihr das jetzt. Mein kurzes Fazit, Final Fantasy 13 ist noch doofer, als ich es in Erinnerung hatte, aber auch genauso faszinierend, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ich glaube, das wird mich noch eine Weile begleiten, das weiterzuspielen, weil so ist, man muss immer debattieren, ist es Final Fantasy 13 wert, damit man dann jemandem Final Fantasy 13 2 zeigen kann? Und ich tendiere immer noch zu ja.
Und 13.3.
13, genau, 13.3
ist einfach dann, ein gutes Spiel wird.
13.3 ist ein gutes Spiel. Das ist so seltsam, weil ich da dann ja auch der irgendwie so alleine bin, das zu sagen. Weil ja die Tendenz meistens. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Tendenz schon ist, 13.3 ist das schlechteste Spiel der Reihe.
13.2 höre ich das oft.
Also 13.2 hat noch deutlich bessere Bewertungen bekommen als Lightning Returns, wenn ich mich richtig erinnere.
What?
Mhm. Warte mal, Final Fantasy 13 hat ja
also in meinem Kopf ist 13.3 immer das auch angesehenere Spiel.
13.3 hat einen Metacritic von 6, also ist ja objektive, also ich benutze mal Metacritic jetzt, bitte verzeiht es mir, hat Lightning Returns einen Metacritic von 66 und 13.2 von 79.
Das hat noch einen 79er, holy shit.
Ja, ja. Also 13.2, ja. Also das ist ja absurd. Diese Wertungen werden ja immer schlechter, aber die Spiele werden immer besser. 13.2 ist so viel besser als 13.
Man muss ja aber sagen, also was war jetzt der Schnitt von 3?
Von 3 war 66.
Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu niedrig. Ich hätte Leute, das in die 7er-Region eingeordnet.
Genau, das wird schon so als ziemlich doofes Spiel generell wahrgenommen. Strange. Und ich persönlich finde, ich verstehe es halt auch, weil wenn du es anguckst.
Weil es halt das Hässlichste ist, ich glaube, genau. Das ist der Punkt.
Aber so als Rollenspiel für sich und was es macht und was man machen soll und kann und wie es sich spielt, da verteidige ich es. Nicht bis aufs Blut, aber zumindest bis zu einem leichten Schnitt in eine Haut, wo es nicht wehtut.
Man muss aber auch sagen, es ist schon beeindruckend, dass 11 Jahre später Final Fantasy 13 immer noch von Schauwerten getragen wird.
Das ist wirklich, wenn du dann auch noch die Xbox One X oder auf der Xbox Series X, die Series X Version spielst, in 4K, wo sie ja die CG-Sequenzen auch neu gerendert haben, dieses Spiel könntest du heute so veröffentlichen, auf der Xbox One und Series X als Cross-Gen-Titel. Das würde nicht negativ auffallen, wirklich nicht. Das sieht unfucking-glaublich aus, das ist schwer zu fassen, wie sie das gemacht haben.
Absolut. Naja, also sie haben es unter anderem dadurch gemacht, indem sie das Spiel ultra limitiert haben in dem, was du machen kannst und wo du hin kannst. Mhm. Und teilweise war das ja auch in Final Fantasy X schon der Fall. Also da gab es ja auch schon die Schlauchlevels
und alles. Es ist halt alles eine Sache vom Pacing und von der Präsentation, wie du es kontextualisierst. Oh, jetzt habe ich wieder kontextualisiert gesagt. Was halt in 13 alles schiefgegangen ist, was in 10 noch deutlich besser gemacht wurde. Sagst du das so oft, oder? Ja, ich hab gesehen, dass ein, zwei Leute erwähnt haben. Deswegen ist es mir bewusst geworden. Aber weißt du was? Kontextualisieren ist ein gutes Wort. Das lässt mich klug klingen und ich werde es weiter nutzen. So. Nur damit ihr mal ein bisschen kontextualisiert wurde, warum ich so oft kontextualisiert sage.
Ich finde das immer schlimm, wenn Leute einen darauf hinweisen, auf was für Redewendungen man oft benutzt, weil man dann
war aber gar nicht böse gemeint von dem.
Nein, ich weiß, das ist ja in den seltensten Fällen böse gemeint, aber es sorgt dann dafür, dass man so selbst sich dessen bewusst wird, was man sagt, und das kann manchmal sehr zu Stolpereien führen.
Ja.
Gut, soll ich jetzt noch eins nennen?
Gerne.
Okay, was nehmen wir denn? Wir haben hier noch ein bisschen Auswahl in der Liste, sodass man theoretisch auch in der Zukunft noch mehr hiervon machen könnte. Nehme ich doch mal ein Fighting-Game, Robin. Marvel vs. Capcom Infinite war ein Spiel, das entstanden ist in der Hochzeit von den Marvel-Filmen und das auch so ein bisschen da rein wollte, in diese Kerbe wollte es schlagen und das alles so ein bisschen mitnehmen. Deswegen ging es in Marvel vs. Capcom Infinite auch um Infinity Stones und um Thanos und den ganzen Kram. Und das hat leider nicht gut funktioniert. Also sie haben einen Story-Modus gemacht, der mega langweilig war. Sowohl die Story hat nicht wirklich Spaß gemacht, die Charaktere, wie sie miteinander interagiert haben, waren alle eher awkward und nicht wirklich witzig und spritzig, wie das sein sollte in so einem Crossover. Das fühlte sich alles ultra forced an, würde man im Englischen sagen. Also sehr, sehr künstlich, sehr gezwungen. Und das größte Problem von Marvel vs. Capcom Infinite war die Grafik. Und zwar ausschließlich, würde ich zumindest mal behaupten, ausschließlich wegen der Charakterdesigns. Weil das ist ein bisschen wie bei Mass Effect Andromeda, das Phänomen. So wie du diese Meme-Screenshots erstmal im Internet hast, von bei Andromeda den komischen Augen- und Gesichtsanimationen und bei Infinite von dem schlecht beleuchteten, billig modelliert aussehenden Dante und den komischen Augen von Chun-Li, dann ist es vorbei. Dann hast du halt so einen negativen Feedback-Loop aus Leute, die sich drüber lustig machen. Und dann hat dein Spiel halt den Ruf, den es hat. Und dann hat es ja auch noch eine Demo gehabt, Marvel vs. Capcom Infinite, die, ich glaube, nur beschränkt war auf irgendwie ein Kampf aus der Story oder zwei Kämpfe aus der Story oder so, auf jeden Fall auf einen sehr kurzen Teil des Spiels, der das Spiel nicht gut hat aussehen lassen. Also auch eine schlechte Demo, die noch dazu kam. Und das hat alles zusammen dazu geführt, dass noch zusammen mit einem sehr limitierten Roster, das kam auch noch dazu, weil Marvel's Capcom hatte normalerweise immer ein sehr beeindruckendes Roster und hier leider nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass dieses Spiel sehr unattraktiv aussah für sehr viele Leute. Und obwohl Marvel's Capcom Infinite ein gutes Prügelspiel ist, weil das ist es, das spielt sich gut, das spielt sich sogar richtig gut, das macht richtig Spaß, aber es sieht halt nicht so toll aus. Und obwohl dem der Fall ist, hat sich das dann halt nicht gut verkauft und Capcom hat es kaum unterstützt, gab wirklich nicht viel DLC für das Spiel, das wurde dann sehr schnell fallen gelassen, wahrscheinlich, oder vielleicht auch, weil Marvel da so unzufrieden mit war, beziehungsweise Disney, und das hat die Reihe dann auch erstmal auf Eis gelegt, also seitdem gab es immer mal wieder Gerüchte, dass wieder was kommt in die Richtung, bisher hat sich nichts davon bewahrheitet und ich weiß auch nicht, ob und wie es passiert. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn ein Capcom-Versus-Spiel einfach nur erscheint ohne den Marvel-Part, weil warum nicht einfach so ein Tag-Team-Spiel machen? Capcom hat genug Franchises, sodass das immer noch eines, das finde ich, ist eines der faszinierenden Spiele für diese Kategorie, weil es ein gutes Spiel ist, das aber so viele Fehltritte sich erlaubt, was dann die Massenkompatibilität verhindert. Und dadurch ist es voll auf der Strecke geblieben, weil bei dir ist Marvel vs. Capcom Infinite, denke ich, auch nur das Spiel, was rausgekommen ist, was diese scheiße aussehenden Charaktere hatte.
Also, ich bin da wirklich zu sehr raus. Ich frage mich das gerade, also ich bin da halt wirklich gar nicht informiert, aber würdest du halt sagen, dass es eigentlich sehr recht wenig so wirklich groß validen Kritik am Gameplay dann gab? Weil das war auch meine komplett ohne unfundierte Wahrnehmung war halt, dass Leute so auch auf der Ebene gesagt haben, so, ja, das ist jetzt kein Marvel vs. Capcom 2, was irgendwie in Tournaments gespielt wird. Oder ist es 3? Weiß ich gar nicht. Aber also ist es gar nicht so? Würdest du eigentlich sagen, dass das spielerisch genauso gut ist und dass die Kritikpunkte, die da genannt werden, irgendwie dann nicht stimmen? Oder gibt's die gar nicht?
Doch, die gibt's durchaus, weil es gibt ja das Infinity Stone System, dass du dir so Stones aussuchst, die verschiedene Eigenschaften haben am Anfang von einem Kampf und das ist halt ein bisschen gimmicky und nicht jeder ist genauso gut wie der andere so, aber das fand ich okay und das passt auch immer noch rein, weil Marvel's Capcom 3 hatte auch den X-Factor, was so eine Comeback-Mechanik sein sollte. Und die ist auch eher unbeliebt bei Spielern, soweit ich das zumindest bemerkt habe. Und trotzdem ist das Spiel selbst noch recht beliebt. Das wurde halt nicht lange unterstützt. Da gab es Ultimate Marvel's Capcom 3 und da hast du noch mal einen Boost gehabt. Und dann hat Capcom das dann auch wieder fallen gelassen. Das ist aber auch noch recht beliebt, hatte halt keinen guten Netcode. Und Infinite vom Gameplay her ist, soweit ich weiß, durchaus angesehen, aber es haben halt auch zu wenige Leute gespielt. Also das hat sich ja wirklich nicht gut verkauft. Es gibt ja da so wenig, wirklich, was eine aktive Community anbelangt, die das groß gespielt und aufrechterhalten haben. Der größte ist da halt Maximilian Dude, was ja der größte Fighting-Game-YouTube-Channel ist. Und der mag auch das Gameplay von diesem Spiel und hat es dann auch länger gespielt, als er hätte sollen, basierend auf dem auf der Kritik, die dieses Spiel bekommen hat. Und ich glaube, die er teilweise auch bekommen hat. Also er musste sich manchmal, glaube ich, auch ein paar Sachen anhören, weil er das Spiel so mag. Okay. Und das, ja, das ist halt, da sieht man aber mal, wie wichtig für ein Kampfspiel dann doch die Optik ist und diese Identifizierung mit den Charakteren. Weil wenn du die Charaktere nicht hast, die du gerne auswählst, die du gerne nimmst, weil sie toll aussehen, weil sie cool aussehen, weil du mit denen spielen willst, dann können die Mechaniken noch so gut sein. Das ist eigentlich vollkommen zweitrangig. Ja, die Charaktere müssen da sein.
Ja, also ich persönlich kenne es natürlich tatsächlich auch eher von der Optik, die enttäuschend war. Was aber auch verwirrend ist, weil es halt von Capcom kommt. Und Capcom, es ist ja wirklich aus der Zeit, so in den letzten Jahren, wo Capcom einige der optisch beeindruckendsten Spiele der Industrie präsentiert hat. Vor allen Dingen in den Jahren danach.
Also, ich guck zu genau, in den Jahren danach so waren das, wo es wirklich bergauf geht. Deswegen, wenn wir heute noch mal ein Marvel vs. Capcom Infinite bekommen würden, das würde sehr anders laufen. Deswegen legen die Leute ja auch Hoffnung auf Street Fighter 6, weil bei 5 gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, es ist alles nicht ganz so aufregend, dieses Spiel.
Das stimmt.
Eine Sache, die übrigens auch noch dadurch, dass der Support für Infinite so gedroppt wurde, die mich einfach so persönlicher Pet-Beef, der mich so ein bisschen aufregt. Das Spiel hat jetzt einen Marvel-Charakter mehr als Capcom-Charaktere, was zu einem Charakter-Screen führt. Ich schicke dir mal einen Screenshot.
Ach so.
Der so genau geteilt ist in der Mitte und unten hat er noch mal eine Einbuchtung, damit der Marvel-Charakter hinpasst. Ja. Das sieht so scheiße aus.
Aber das fällt auf den ersten Blick nicht auf. Ich muss gerade gucken, aber dann sehe ich es.
Das ist wie so ein Tetris-Block.
Das hätte man irgendwie anders präsentieren können, glaube ich.
Ja, ja, ich glaube auch.
Oder welchen Marvel-Charakter hätte man rauslöschen? Ihr kennt die meisten nicht, dieser Marvel-Charaktere. Wer ist denn da unten links? Wer ist das denn?
Das ist hier der mit dem Metallarm, der Kumpel von ihr, Bucky. Bucky heißt
das. Ach so, ja, genau. Das ist der Winter Soldier, natürlich.
Der Winter Soldier, exakt. Das ist das, was mir nicht
eingefallen ist. Es gibt ja die Serie mit den beiden. Und ich habe da mal so reingeguckt. Es gibt eine Szene, wo er aus dem Helikopter springt. Und ich dachte mir so, mal gucken, wie der jetzt seinen Arm benutzt, um zu landen, während er aus dem Helikopter springt. Während er sprang, habe ich das noch nicht verstanden, wie seine Superkraft des Metallarms ihm da jetzt hilft. Und dann ist er immer auf den Boden gefallen und kurz, dann aufgestanden. Und so, okay.
Weiß der nicht auch? Nee, ist der genetisch?
Ist er das? Ich dachte einfach Metallarm, sein Ding, dachte ich. Aber vielleicht.
Ja, auch. Aber ich glaube auch, dass der diese Manipulation, aber frag mich nicht.
Ja.
I don't know. Ich will mich nicht committen zu diesem.
Ich committe mich. Das ist Blödsinn. Ich committe mich, dass der Winter Soldier gar keinen Sinn ergibt. So, jetzt habe ich nämlich gesagt, so, Marvel krass. Ist so unrealistisch. Okay, Tom.
Ja, sehr
dann
schön.
Dann kommen wir zum Ende dieser neuen Folge seit langer Zeit von Hooked on Topic. Ich habe erneut wieder ein paar Spiele übrig. Du bestimmt auch.
Oh ja.
Also haben wir wieder etwas, wozu wir potenziell mal zurückkehren können.
Und gern Vorschläge.
Gerne wieder, wie immer, Vorschläge in den Kommentaren bei YouTube, bei Patreon oder bei Steady. Ich möchte mich bei euch mal wieder bedanken für euren Support. Falls ihr nicht so viel Interesse an Vinland Saga gehabt haben solltet, dann willkommen zurück und hey, weiter mal aus. Vielleicht bekommt ihr ja dadurch Bock. War ein cooler Podcast, wenn ich das mal so sagen darf, Freunde. Also lohnt sich schon. Naja, euch noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank, Tom, fürs Mitmachen und noch ein wunderschönes Wochenende.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.